Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Ja, herzlich willkommen. Wir sind wieder da, Tanina und Peter. Hallo Peter, grüß dich.
Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite.
Ihr seid heute zu uns gestoßen zu einer ganz besonderen Folge. Wir nennen es mal Sonderfolge, denn wir haben heute wir können es auch Besondersfolge nennen. Wir haben nämlich einen besonderen Gast heute mit an Bord und zwar aus dem Bereich Rechtsmedizin. Und da freuen wir uns sehr, dass uns heute mal der Sebastian Kunz, Professor Dr. Sebastian Kunz, beglückt und heute mit bei uns im Podcast ist. Hallo.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sebastian, wir haben uns geeinigt, wir duzen uns. Das machen wir grundsätzlich bei uns im Podcast und da gehst du auch mit d'accord.
Ja klar, finde ich gut. Ich bin immer der Meinung, dass es sich beim Du einfach leichter redet, ja, auch wenn es ernstere Themen sind.
Genau. Sebastian, stell dich doch mal gerade ein bisschen uns vor. Was ist so dein Werdegang? Wo stecken wir dich hin? Du bist an der Universitätsklinik in Ulm zum Beispiel und hast ja auch ein größeres Team da. Erzähl doch bitte mal kurz.
Ja, genau. Also aktuell arbeite ich in Ulm. Ich leite da die Rechtsmedizin. Die stellt sich zusammen aus einmal der Medizin, also den Ärzten, die unter anderem Obduktionen machen, auch eben für Fälle, die im Krankenhaus spielen oder in näherem Zusammenhang im Krankenhaus stehen. Dann haben wir noch eine toxikologische Abteilung und eine DNA-Abteilung. Und das ist die Rechtsmedizin in Ulm. Und ursprünglich komme ich aus München und habe dann im Laufe meines Lebens, meiner Karriere, so ein paar Stationen abgeklappert. Ich war in der Rechtsmedizin in München tätig, in Schweden, in Stockholm, in Österreich, in Salzburg und auf Island in Reykjavik.
Island, das war mir jetzt auch ein Begriff bei dir. Und von Island ging es direkt nach Ulm. Das ist aber auch mal ein Schritt.
Ja, ich wollte wieder zurück nach Deutschland. Und da hat sich Ulm halt angeboten, weil da eine Stelle an der Universität frei geworden ist. Und jetzt bin ich auch sehr froh, dass ich hier gelandet bin.
Und du bist natürlich auch bei uns im Podcast gelandet, weil das Thema Rechtsmedizin, das streift uns bei einigen Fällen natürlich auch. Natürlich bei Fällen, wo Patienten verstorben sind und wo dann natürlich eine Obduktion folgt. Und dann sind wir ja bei dir ja auf dem silbernen Tisch quasi gedanklich. Und darüber wirst du uns heute so ein kleines bisschen berichten. Vielleicht fragen sich gerade die ein oder andere Tatort-Krankenhaushörer. Moment, Sebastian Kunz, der Mann kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Ja, dann kann das wohl sein, dass man dich gelegentlich auch mal im Fernsehen sieht?
Das kann sein, ja. Ist schon passiert, ist schon vorgekommen.
Und kann das auch sein, dass du einen Fernsehrechtsmediziner an deiner Seite hast, den man auch so aus dem Münster-Tatort als Herrn Börne kennt?
Ja, tatsächlich hatte ich das große Glück, zusammen mit Herrn Jan-Josef Liefers eine Serie zu drehen oder eine Folge für eine Serie zu drehen, wo wir eine Leichenschau zusammen gemacht haben oder mehrere. Und das ist ja was im Krankenhaus genauso vorkommt wie im Krematorium oder zu Hause, wo jemand verstirbt. Und dieses spannende Thema haben wir zusammen abgearbeitet, ja.
Natürlich ist er ist ja nur im Fernsehen ein Rechtsmediziner. Manche machen sich für ihre Rolle ja auch wirklich schlau und damit sie da gut drauf vorbereitet sind. Hattest du das Gefühl, Mensch, der ist in der Thematik aber schon irgendwie ganz gut drin?
Also er war sehr wissbegierig, aber er ist sehr in der Thematik drin. Ich glaube, das liegt einfach daran, wenn man Jahrzehnte einen Rechtsmediziner spielt und sich mit der Thematik auseinandersetzt, was man, glaube ich, als professioneller Schauspieler, wie der Jan einer ist, macht. Dann weiß man sehr viel. Und es ist wirklich erstaunlich gewesen, wie viel Fachwissen er tatsächlich hat und wie fundiert auch deswegen seine Fragen waren.
Jetzt kommt ja fast kein Krimi und kein Tatort ohne einen Rechtsmediziner aus. Was für ein falsches oder vielleicht doch auch richtiges Bild haben wir, wenn wir was über die Rechtsmedizin außerhalb einer Dokumentation in einem Krimi sehen?
Naja, Teilaspekte stimmen schon. Aber ich glaube, wenn jeder Tag so ablaufen würde wie im Fernsehen, dann bräuchte ich mehr als 24, 48 oder 72 Stunden Arbeitszeit, weil es einfach nicht unterzukriegen ist. Also Gott sei Dank haben wir diese spektakulären Fälle, die ja hauptsächlich oder ausschließlich gezeigt werden, nicht jeden Tag oder auch nicht jede Woche. Und daher haben wir auch sehr viel Routine. Und die ist halt ein bisschen anders gelagert.
Darüber sprechen wir auch gleich noch. Ich habe aber noch eine Frage. Peter winkt hier schon die ganze Zeit. Er will dringend, glaube ich, schon irgendwas an dich richten. Ich quatsche hier schon schön. Ich hab das Ruder hier gerade mal übernommen. Ne? Peter, ja, bist du noch wach? Ich finde das so aufregend. Ich gebe gleich an dich ab. Aber eine Frage habe ich noch. Ich glaube, viele denken auch, der Rechtsmediziner oder die Rechtsmedizinerin kommt zum Einsatz bei Kriminalfällen. Wenn Leute ermordet wurden, erstochen, er irgendwas. Aber das stimmt gar nicht so. Also die Menschen, die bei dir obduziert werden, untersucht werden, das ist der Anteil von Kriminalfällen ist da ganz gering.
Das ist ganz richtig, ja. Also wir haben natürlich Kriminalfälle und das ist sicherlich einer unserer Hauptarbeitsplätze und unser Fokus. Aber bis man mal hinkommt, ist es ja ein weiter Weg. Es ist ja nicht immer so, dass jemand mit Messer im Rücken gefunden wird, sondern oftmals ist es unklar. Und erst im Laufe der Ermittlungen, im Laufe der Obduktion oder auch der Tatortarbeit kommt man dann Stück für Stück einem tatsächlichen Mordgeschehen näher. Und das ist ein Aspekt, bis man hinkommt. Und der andere Aspekt ist, dass wir ganz viele Sicherheitsobduktionen durchführen. Das heißt, Obduktionen, wo beispielsweise nur die Terrassentür offen ist oder die Hauseingangstür offen ist oder irgendwelche Fragezeichen da sind, wenn es zum Beispiel auch die Angehörigen sind, die sagen, hier wurde ein Fehler gemacht in der Pflege, im ärztlichen Umgang. Und da muss natürlich auch rechtsmedizinisch obduziert werden und untersucht werden.
Also das ist wirklich die Hauptzahl deiner Fälle, eben mögliche Ärztefehler oder Todesursachen zu finden.
Genau, die einen nicht natürlichen Tod als Fragezeichen, als Möglichkeit haben. Wir haben hier in Ulm und Umgebung so ungefähr einen Mord im Monat. Mhm. Das kann man so sagen. Und alle anderen Obduktionen, also wir sind so bei 250 Obduktionen im Jahr ungefähr, die sind eben Obduktionen, wo Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle, Todesfälle im Krankenhaus eine Rolle spielen.
Und genau das ist die Schnittstelle zwischen dir, Sebastian, und dem Peter.
Ja, ich habe ein Wort aufgegriffen, Sebastian, was du gerade ausgesprochen hast mit der Leichenschau, die du auch mit Jan-Josef Liefers gemacht hast fürs Fernsehen, aber in deiner täglichen Arbeit auch, ja, fast jeden Tag kann man sagen, anfällt. Ich erinnere mich da noch an meine Studienzeit. Die Juristerei bietet dann immer die Möglichkeit, so einen Anatomiekurs und so einen Leichenschaukurs mitzumachen. Und ich habe da noch so dunkel im Kopf, dass der Professor damals sagte, Leichenschau, da muss immer das Licht hell gemacht werden, die Leiche muss nackt gemacht werden, auf alle Seiten drehen und alle Öffnungen schauen. Ist das heute immer noch so?
Richtig. Natürlich. Man müsste im Idealfall gute Belichtungsbedingungen haben. Das hat man natürlich nicht immer, je nachdem, wo die Leiche gefunden wird. Und sie muss von Kopf bis Fuß ganz genau angeschaut werden. Und das natürlich im entkleideten Zustand. Sonst kann ich ja vermeintliche Hinweise für einen nicht natürlichen Tod, sei es jetzt die Einschussstelle, der Einstich oder auch alte Narben, die mir Hinweise geben für ein natürliches Geschehen in der Vergangenheit, also ältere Herzoperationen, ältere Gallenoperationen, Bauchoperationen etc. Also das ist alles ganz wichtig zu untersuchen.
Ich erinnere mich auch noch, dass er sagte, er als Rechtsmediziner, also so wie die Leichenschau sehr häufig durchgeführt wird, da bin ich gar nicht mit zufrieden. Da wäre vieles sehr oberflächlich und wir Rechtsmediziner würden uns wünschen, wenn es da doch einen bundeseinheitlichen Standard gäbe, was man machen könnte. Und er sagte damals, und ich habe das nachher auch nochmal gelesen, dass fast jede 20. Leichenschau falsch sei. Ist dem so? Wie würdest du das als Rechtsmediziner sehen? Würdest du das auch so fordern, dass da noch einiges zu verbessern wäre, was die Standards anbelangt, dass manches auch oberflächlich ist? Oder wie siehst du das?
Du hast absolut recht. Es ist leider so, dass die Schnittstelle zwischen eben jemand wird kremiert, also verbrannt oder beerdigt, in die Erde gegeben und uns als Rechtsmediziner oder auch als Ärzte, die einen Verstorbenen nochmal anschauen, dass diese Schnittstelle oftmals nicht richtig oder nicht, ich sage jetzt mal, ausführlich genug durchgeführt wird, nicht ausführlich genug beleuchtet wird. Und wenn hier was übersehen wird, kann es ja sein, dass eben hier ein Mord im schlimmsten Fall, aber es reicht ja schon, wenn einfach eine falsch deklarierte Todesart hier stehen gelassen wird, eben nicht korrigiert wird. Und natürlich sind wir als Rechtsmediziner darauf bedacht und fordern das auch, dass hier wesentlich mehr getan wird. Nehmen wir nun mal die zweite Leichenschau, also die Leichenschau, bevor jemand verbrannt wird. Die war ja bundesweit eigentlich eingeführt, bis auf Bayern. Bayern kommt jetzt auch dazu, dass wir diese wichtige zweite Leichenschau durchführen. Also es sind Verbesserungen im Gang, ja. Aber wie du vorher schon gesagt hast, hier ist Aufholbedarf. Und wenn man sich überlegt, dass über die Hälfte der Leichenschauen im Krankenhaus durchgeführt werden, weil einfach über die Hälfte der Leute leider im Krankenhaus verstirbt, dann ist das sicherlich ein ganz wichtiger Fokus, dass man hier auch schaut, dass eben objektiv und unabhängig der Leichnam angeschaut wird, was natürlich schwierig ist, wenn das Ärzteteam vorher die Person untersucht hat. Und das ist wirklich ein Problem, das wir, ich würde mal sagen, fast weltweit haben.
Jetzt interessieren uns natürlich ganz besonders die Fälle eben, wo möglicherweise ein Ärztefehler passiert ist. Und das lässt sich so nicht mehr klären, also landen die Leute bei dir. Und du musst das jetzt finden. Wie geht man denn da jetzt ganz praktisch vor? Also es werden ja jetzt nicht wahrscheinlich alle aufgeschnitten.
Nee, um Gottes Willen nicht. Ich glaube, wichtig ist vorab zu wissen, wann kommt denn überhaupt jemand zu uns? Also wenn ich im Krankenhaus versterbe, dann muss einer der Ärztinnen, der Ärzte den Tod bescheinigen. Also muss mich dann anschauen, den Verstorbenen anschauen und sagen, Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod oder es ist ein natürlicher Tod. Und wenn es Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod gibt, und das ist im Krankenhaussetting ein ärztlicher Eingriff in relevanter zeitlicher Nähe zum Tod, dann muss man sagen, dass hier die Polizei nochmal draufschaut, der Kriminaldauerdienst. Die kommen dann ins Krankenhaus, schauen sich die Leiche an, reden mit den Ärztinnen und Ärzten und dann wird das Ganze an die Staatsanwaltschaft gegeben und die entscheiden dann, Obduktion ja oder nein. Und dann komme ich erst ins Spiel. Es ist ganz selten so, dass wir im Vorfeld den Leichnam im Krankenhaus ansehen oder, was öfter vorkommt, dass die Polizei uns anruft und sagt, wir haben hier jemanden Verstorbenen, das ist die Hintergrundgeschichte, was sagen Sie denn dazu?
Führt ihr auch Obduktion im Auftrag einer Privatperson aus oder immer nur, wenn die Staatsanwaltschaft entsprechendes veranlasst?
Nein, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, diese Person muss aus deren Sicht nicht obduziert werden, dann gibt es immer die Möglichkeit, eine Privatobduktion durchzuführen. Das muss dann aber allerdings immer über einen Rechtsanwalt laufen, zumindest in Ulm. Da macht es jedes Institut ein bisschen anders, aber die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Und die Obduktion wird dann genauso durchgeführt, wie wenn der Staatsanwalt oder die Staatsanwältin die beauftragt.
Genau, so kenne ich das aus der Praxis auch. Also in Todesfällen rate ich immer, weil man doch sehr viele Erkenntnisse gewinnt, durch eine Obduktion eine solche auch durchführen zu lassen. Weil es ist sehr schwierig, wenn jemand erstmal erdbestattet ist, den dann nach Wochen vielleicht wieder zu exhumieren und erst dann entsprechend untersuchen zu lassen. Das hat sich ja dann entsprechend auch schon körperlich sehr verändert, ne? Wenn du einige Wochen später erst jemanden untersuchst, oder würdest du sagen, das spielt im Bereich von Behandlungsfehler keine große Rolle, ob jetzt jemand unmittelbar nach dem Tode oder beispielsweise ein halbes Jahr später erst obduziert wird.
Je länger die Zeitspanne ist zwischen Todeszeitpunkt und Untersuchungszeitpunkt, desto schwieriger ist es hier, eine Morphologie zu finden, die man dann auch entsprechend gut verwerten kann. Wenn es jetzt nur in Anführungszeichen um eine falsche Medikamentengabe gibt, oder zu viel Morphium beispielsweise, wenn das im Raum steht als Vorwurf, dann kann man das auch noch nach mehreren Wochen nachschauen. Wow. Also das sind relativ feste Substanzen im Blut. Aber wenn es um einen Operationsfehler geht, also einen ärztlichen Fehler im Rahmen einer Operation, wo ich den nachvollziehen muss anhand des Leichnams, also ich obduziere ja dann und wenn beispielsweise eine Herzoperation durchgeführt wurde, dann schaue ich mir das Herz an und versuche nachzuverstehen, wie hier die Operateure vorgegangen sind und ob das sich deckt mit dem Operationsprotokoll und den ärztlichen Unterlagen, die ich habe. Und das ist natürlich schwierig, wenn hier der Leichnam postmortal schon verändert ist.
Was würdest du sagen, wie steht denn das im Verhältnis? Stellst du mehr Ärztefehler fest oder mehr schicksalhafte Ereignisse, die da stattgefunden haben?
Tatsächlich sind es wesentlich mehr schicksalhafte Ereignisse, die im Rahmen entweder einer Betreuung, also pflegerischer Seite, ärztlicher Seite, entstehen können oder im Rahmen einer Operation. Also es gibt ja durchaus einfach, wie du schon sagst, schicksalshafte Verläufe, wo es nicht optimal gegangen ist, aber man den Ärzten keinen Vorwurf machen kann. Und ganz oft muss man sagen, ist es so, dass die Angehörigen sich schlecht fühlen, aus welchen Gründen auch immer, weil sie ein schlechtes Gewissen haben, weil alles zu schnell gegangen ist. Oftmals sind Kommunikationsprobleme zwischen Ärzten und Angehörigen, die eben da sind, weswegen man sich nicht verstanden fühlt. Und dann wird ein Vorwurf gemacht. Und der juristische Vorwurf wird dann durch uns entkräftet. Das ist tatsächlich sehr oft der Fall. Das heißt, man kann schon auf die Ärzte vertrauen. So ist es nicht. Mhm. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, es gibt immer mal wieder Fälle, wo man sagen muss, hier haben Ärzte falsch gehandelt. Falsches ärztliches Handeln bedeutet noch nicht gleich, dass es ein Kunstfehler ist und dass hier eine Verurteilung im Raum steht. Das wisst ihr ja besser als ich. Aber es gibt natürlich auch die Sachen, wo man sagt, hier wurde fahrlässig gehandelt. Und das sind leider schon auch ein paar.
Und wir holen immer gleichzeitig Luft. Mach mal du, Peter.
Ja, ich würde gern, Sebastian, noch mal einen Schritt zurück machen. Also bevor die Patientinnen und Patienten, die nicht mehr so viel erzählen können, zu dir kommen. Es gab mal eine Studie der Uni Rostock, ich weiß nicht, ob du die kennst, da haben die 10.000 Todesbescheinigungen geprüft und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass nur 223 fehlerfrei gewesen sind und 44 Fälle irrtümlich einen natürlichen Tod festgestellt oder ausgeführt haben. Würdest du das bestätigen wollen, also aus deiner Erfahrung, also von 10.000 nur 223 fehlerfrei, dass so viele Todesbescheinigungen fehlerbehaftet sind?
Leider ja. Gerade im Krankenhaus muss man sich folgende Situation vorstellen, die das nicht rechtfertigt, aber erklärt, warum hier oftmals die Leichenschauen fehlerhaft durchgeführt werden, beziehungsweise vor allem die Todesbescheinigungen nicht sachgerecht ausgeführt werden. Im Krankenhaus habe ich ja primär multimorbide Patienten, Patientinnen, das heißt Menschen, die krank sind, die altersschwach sind und die dann ärztliche Hilfe brauchen. Und wenn eine ärztliche Hilfe kommt und der Patient anschließend verstirbt, dann ist das egal, ob das 5 Minuten danach sind oder 5 Tage danach sind. Es kann sein, dass das ärztliche Handeln die Kausalkette unterbricht zwischen, es kommt jemand schwer krank ins Krankenhaus und verstirbt an dieser Krankheit, weil das ärztliche Handeln hier, man sagt ja immer, zumindest zum Tode wesentlich beigetragen hat, wenn nicht diesen verursacht hat. Und sobald es im Raum steht, muss ich eigentlich sagen, ich habe Anhaltspunkte für einen nicht natürlichen Tod und muss dann eben die Kripo rufen und dann muss geschaut werden, ob eine rechtsmedizinische Obduktion notwendig ist oder nicht. Mhm. Und dieser Grundgedankengang, dass man quasi das eigene Handeln als nicht natürliches Momentum sieht, das wesentlich ist und die Kausalkette unterbrechen kann, das wird oft leider nicht gesehen. Und dann denken die Ärztinnen und Ärzte, dass ihr Handeln ja den Tod nicht verursacht hat und sie nicht schuld sind. Aber die Schuldfrage ist ja nochmal was ganz was anderes zur Todesart.
Da nickt Peter.
Ja, das ist vollkommen juristisch vollkommen richtig. Wir haben ja sehr häufig dann das Ergebnis, dass gesagt wird, ja, das ärztliche Handeln kann zum Tode geführt haben, aber es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, die der Arzt nicht zu vertreten hat. Das ist sehr oft so die Feststellung in Todesfällen. Das führt dann dazu, dass es strafrechtlich nicht für eine Verurteilung reicht, weil da hat man ja andere Beweislastregeln als im Bereich des Zivilrechts. Und ist dem wirklich oftmals so, dass es immer noch eine mögliche andere Ursache gibt? Oder wie oft kann man sagen, das steht zu 100% fest oder nur zu 95%? Wie ist da deine Erfahrung?
Das, was du gerade ansprichst, würde ich als überholende Kausalität betiteln. Die kennst du, Peter, natürlich besser als ich. Aber von der medizinischen Seite her bedeutet das, wenn eine Person in einem Krankenhaus stirbt und man der Ansicht ist, dass ein ärztliches Fehlverhalten hier verschuldet, den Tod verschuldet hat, dass dem nicht so ist, sondern die Patientin, der Patient aufgrund einer hiervon unabhängigen Grunderkrankung verstorben ist. Also ich komme beispielsweise mit einem Herzleiden ins Krankenhaus, es wird mir ein Herzkatheter gesetzt, meinetwegen ein Stent implantiert. Das bedeutet, dass ein Gefäß geweitet wird und hier ein Drahtgeflecht reingesetzt wird und hier läuft was schief. Und man meint, dass diese Person daran verstirbt. In Wahrheit verstirbt sie aber nicht an dem Eingriff selbst, sondern aufgrund der Grunderkrankung. Und das zu differenzieren ist manchmal gar nicht so einfach. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, das von außen zu interpretieren und dann im Rahmen der Leichenschau zu beurteilen. Sondern oftmals braucht man einfach die Obduktion, damit man hier die Todesursache und die Todesart klären kann, entweder losgelöst von dem ärztlichen Eingriff oder im Zusammenhang mit dem ärztlichen Eingriff.
Gibt es noch andere Grenzen, die euch gesetzt werden, wenn es darum geht, festzustellen, ob ein ärztlicher Behandlungsfehler vorliegt? Ist irgendwann vielleicht die Hinzuziehung eines anderen Fachmediziners erforderlich, um das beurteilen zu können?
Es gibt eigentlich keine wirkliche Grenze, die jetzt anhand von irgendwelchen greifbaren, unabhängigen Kriterien zu ziehen ist, sondern man muss für sich selber sagen, okay, da habe ich nicht mehr das Wissen. Und es ist manchmal ja auch augenscheinlich. Also nimm eine sehr schwierige Herzoperation und wenn das nur ein Rechtsmediziner beurteilt, dann heißt es dann vor Gericht, naja, wie viel haben Sie denn am lebenden Menschen schon durchgeführt, Herr Professor Kunze? Und dann sage ich, ja, nicht so viele. Mhm. Und damit bin ich als Sachverständiger raus.
Ja.
Und zu Recht auch, muss man ja sagen.
Ja.
Und genau die Grenze muss man einfach selber einschätzen können, wann man sagt, ich gebe ab und wann man sagt, ich kann dieses Gutachten mit gutem Wissen und Gewissen noch machen.
Sebastian, du hast ja schon viele Fälle bearbeitet und vieles gesehen in deinem Leben. Was würdest du denn sagen, ist mal so ein Patient auf deinem Tisch gewesen oder ein Fall, den du obduziert hast, der vielleicht unglaublich schwierig war oder ganz besonders bei dir in Erinnerung geblieben ist?
Tatsächlich sind die Fälle, die in Erinnerung bleiben, die, wo man sich denkt, Mensch, das hätte man eigentlich verhindern können. Weil da denkt man sich, das kann doch nicht sein, dass aus welchen Gründen auch immer, also das können Organisationsgründe sein in einem Pflegeheim, in einem Klinikum, das kann Personalmangel sein, das kann tatsächlich auch fahrlässiges Verhalten sein. Aber sobald man sich denkt, das sind so viele Variablen ungünstig zusammengekommen, dass diese Person jetzt versterben musste und das hätte man verhindern können.
Fällt dir noch ein konkretes Beispiel ein dazu?
Ein Beispiel, das sowohl ein konkretes ist, als aber auch ein gutes Beispiel für sehr viele solche Fälle, ist die Aspiration, also die Einatmung von Essen, von Speisebrei. Wir haben leider, und das sehen wir einfach auch in unserem Obduktionsgut in Deutschland, relativ viele ältere Damen und Herren, die an einer Schluckstörung leiden, die aufgrund ihrer Erkrankung, ob das jetzt Parkinson-Erkrankung ist, ob das jetzt Demenz ist, ob das reine Altersschwäche ist, nicht mehr so gut schlucken können. Und dann brauchen sie Hilfe. Und das ist ja zum Teil mit ein Grund, warum sie einen Pflegegrad kriegen und gepflegt werden. Und wenn hier nicht richtig geholfen wird, weil eben Personalmangel ist, weil die Umstände nicht so sind, weil man vielleicht auch keine Lust hat oder überfordert ist, dann habe ich es leider oft, dass diese Personen es nicht schaffen, das Essen sachgerecht zu schlucken und dann in die Luftröhre bekommen und dann Erstickungserscheinungen haben. Teilweise überleben sie das, teilweise kommt es aber dann tatsächlich auch zu einem Erstickungstod aufgrund einer falschen Nahrungsaufnahme. Mhm. Und das ist was, was ich denke, dass meiner Meinung nach verhindert werden kann, wenn man einfach genügend Personal hat und auch Leute hat, die darauf achten, wie diese Personen Flüssigkeit, Essen in sämtlichen Variationen zu sich nehmen. Und da kommt es tatsächlich auch immer wieder zu Anklagen und auch zu Verurteilungen. Und das ist ein Fall, den ich sehr schade finde, weil ich meine, die alten Leute in unserer Gesellschaft, ich sage jetzt nicht, werden vernachlässigt, grundsätzlich um Gottes Willen nicht. Und es gibt ganz, ganz viele ganz tolle Pflegerinnen und Pfleger da draußen und Ärztinnen und Ärzte, die sich drum kümmern. Aber das ist was, was wir leider immer häufiger sehen bei uns.
Ja, über solche Fälle haben wir auch schon bei uns im Podcast gesprochen, ne, dass die Magensonde beispielsweise falsch gelegt worden ist, nämlich nicht in den Magen, sondern in die Lunge. Und dann sind entsprechend Flüssigkeiten oder auch festere Bestandteile in die Lunge geraten. Und es hat dann die entsprechenden Folgen gezeitigt bis hin zum Tode. Das sind auch Fälle, die leider in der Krankenhauspraxis dann auch schon mal mitunter vorkommen. Eher selten, aber kommen schon vor.
Ja, muss man sagen, leider. Und da denke ich manchmal, dass vielleicht ein bisschen mehr Leute, die eine sehr große Anzahl von Patienten hier pflegen müssen. Und gerade in der Pflege, da ist einfach zu wenig Personal da. Und da könnte man sicherlich den einen oder anderen Fall vermeiden. Und das sind, glaube ich, die Dinge, die mir persönlich näher gehen, weil man halt einfach denkt, Mensch, so schwer kann es ja nicht sein. Ein weiterer Aspekt, den wir leider auch relativ oft haben, ist, dass Patientinnen und Patienten nicht ernst genommen werden in ihrer Symptomatik. Und das ist meiner Meinung nach oftmals deswegen so, weil die Notaufnahmen überbevölkert sind und zu wenig Personal da ist. Und ich denke jetzt gerade an einen konkreten Fall, wo ein kleiner Junge ins Krankenhaus gekommen ist mit einem sogenannten akuten Abdomen. Also das bedeutet, dass er Bauchschmerzen hatte. Und Kinder haben immer Bauchschmerzen oder öfter Bauchschmerzen und es wurde nicht ernst genommen. Und tatsächlich hatte der eine Blinddarmentzündung, die durchgebrochen war. Also da war der Blinddarm, der Teil vom Dickdarm, so entzündet, dass er aufgegangen ist und sozusagen das Innere vom Darm in die Bauchhöhle ist. Und das ist eine absolute Notsituation. Und man hat einfach diesen armen Jungen nicht ernst genommen. Und da gab es viele Anhaltspunkte, warum das nicht so war. Also zum einen waren die Eltern sehr aufgeregt und man hat das als hysterische Eltern abgetan. Zum anderen war es natürlich klassisch am Sonntagabend, da war nicht genug Personal da. Und man hat das dann vertagt, hat dem Schmerzmittel gegeben und letztlich hat sich daraus eine Entzündung entwickelt und dieser Junge ist dann auch tatsächlich verstorben. Und das ist natürlich ein Fall, wo im Nachgang alle schlauer sind und sagen, ja, der hatte die richtigen Zeichen eines akuten Abdomens, einer Appendizitis, also einer Entzündung hier, den hätte man notoperieren müssen. Aber aufgrund, was ich vorher schon gesagt habe, vieler Variablen, die einfach falsch zusammenlaufen, hat man hier einen falschen Fokus gesetzt und das Kind ist verstorben. Und das sind so Sachen, die gehen mir persönlich nahe, weil ich mir denke, es wird nicht ernst genommen und das liegt nicht an den Ärztinnen und Ärzten, sondern das liegt an der Stresssituation, das liegt einfach an dem, wie Krankenhäuser leider zum Teil aktuell besetzt sind, fast, muss man sagen.
Ja. Das denke ich auch, aber ich will da mal eine Bresche schlagen für die Ärzte und das als Patientenanwalt, weil wir sagen so in der Juristerei, es gibt kaum was Schwierigeres als die Diagnose einer Appendizitis, also einer Blinddarmentzündung. Ne? Also unklare Unterbauchbeschwerden, auch wenn sie auf der rechten Seite sind, können alles Mögliche beinhalten oder zu verschiedenen Diagnosen führen. Das ist medizinisch, glaube ich, ganz einfach, einen Blinddarm zu entfernen, aber juristisch zu fassen und den Arzt da haftbar zu machen, ist unheimlich schwierig. Also das muss ich sehr häufig erklären. Du hast aber recht, wenn dann der Blinddarm perforiert ist, dann wird oftmals zu lange noch abgewartet. Ne? Und die Schmerzen sind ja dann deutlich noch mal höher, als wenn in Anführungszeichen nur eine Entzündung vorliegt. Und dann wird oftmals zu lange zugewartet, bis dann operiert wird. Das ist ja ein absoluter Notfall. Und da ist dann häufig so das Verschulden zu sehen, gar nicht so unbedingt im Vorfeld bei der Diagnose. Findung.
Peter, hattest du eigentlich schon mal einen Fall, bei dem ein Rechtsmediziner verklagt wurde?
Das ist eher selten, die dann haftbar zu machen, es sei denn, die erstellen mal ein falsches Gutachten und das muss dann schon grob fahrlässig oder sogar vorsätzlich sein und das machen die Rechtsmediziner nicht, zumindest Sebastian nicht, ne? Und das sind die.
Nein, das machen wir natürlich
nicht. Nein, das gibt es nicht. Und also Rechtsmediziner wüsste ich jetzt gar nicht, dass ich die schon mal in Anspruch genommen hätte.
Was aber, wenn ich dich mal kurz unterbrechen darf, was aber relativ oft passiert, und das finde ich persönlich gar nicht so schlecht, ist, dass ein Zweitgutachter geholt wird. Also wenn das Umfeld nicht zufrieden ist, sage ich jetzt mal, mit dem Ausgang eines Gutachtens, dass man sagt, wir hätten gerne noch jemanden anderen, der draufschaut. Und es gibt immer eine gewisse Interpretationsfreiheit rechts und links von eben Fakten. Das ist in allen Berufen so. Und da ist es manchmal nicht schlecht, wenn man jemanden zweiten noch zu Rate zieht. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Dass ein Rechtsmediziner aufgrund eines Fehlgutachtens verurteilt wird, ist meiner Meinung nach eigentlich nicht möglich, außer man macht aktiv die Augen zu vor gewissen objektivierbaren Befunden. Weil wir haben Befunde, die werden dokumentiert und dann gibt es eine gewisse Interpretationsmöglichkeit. Aber der Befund ist ja da. Und wenn ich den habe, dann gibt es nur gewisse Möglichkeiten, den zu interpretieren. Höchstens, ich ignoriere einfach Befunde und dann bin ich im fahrlässigen Bereich und dann ist das natürlich auch gerechtfertigt, würde ich sagen. Aber es passiert tatsächlich sehr, sehr selten bis gar nicht.
Also ich kann mich an einen Fall, den ich nicht selber hatte, aber den ich gelesen habe, da hat ein Rechtsmediziner übersehen, diese punktförmigen Blutungen in den Augen. Ich glaube, das heißt Petechien oder so ähnlich. Ne?
Petechien, ja genau.
Petechien. Das kommt doch vor, wenn man erwürgt wird. Ist das richtig?
Unter anderem auch, ja.
Ne? Und das hatte der mal bewusst übersehen, sage ich mal. Ne? Der ist, glaube ich, verurteilt worden. Also ich habe den Fall, wie gesagt, nicht selbst begleitet. Aber das ist doch so ein Anhaltspunkt, ne? Dass diese Blutungen in den Augen, dass man entsprechend da auf, wie sagt man im Juristendeutsch, eine gewaltsame Halskompression schließen kann. Ist dem so?
Dem ist so, die Petechien, also die Punktblutungen in den Augenlid und Bindehäuten, die entstehen typischerweise, wenn ich vom Außen am Hals eine Gewalteinwirkung, eine komprimierende Gewalteinwirkung habe. Hierdurch werden die Gefäße von außen abgedrückt. Das sind primär die abführenden Gefäße und die zum Kopf führenden Gefäße, die sind etwas tiefer gelegen. Das heißt, die funktionieren weiter und somit habe ich dann ein Stauungsphänomen im Kopf und auch in den Augenregionen und dann platzen kleine Äderchen. Und das sind diese Petechien und das habe ich unter anderem auch bei der Gewalteinwirkung gegen den Hals. Kann ich auch beim epileptischen Anfall haben und bei Zustand nach intensiver Reanimationsmaßnahmen oder sowas. Aber es ist, wie du richtig gesagt hast, ein Anhaltspunkt. Und wenn ich jetzt beispielsweise im Rahmen der Leichenschau die Augen einfach nicht untersuche, dann habe ich hier ein wichtiges Momentum einfach ignoriert. Und dann ist es natürlich schon ein Bereich, wo man eventuell eine Fahrlässigkeit draus machen kann. Ja.
Im Rahmen der Vorbereitung für unser wirklich sehr aufschlussreiches Gespräch, vielen Dank dafür, habe ich nochmal so meinen alten Rechtsmedizinerkurs mir angeschaut, was ich mir damals, und das war noch zu D-Mark-Zeiten, muss ich leider sagen, so lange liegt es schon zurück, notiert habe. Da hatte der Rechtsmediziner, also der Professor, das war in der Uniklinik in Bonn, den hatten wir natürlich auch gelöchert mit Fragen. Und da sagte er zu der Frage, ob es mal so spektakuläre Überraschungen gegeben hätte, wenn er jemanden obduziert hat. Da sagt er, ja, was gar nicht so selten vorkommt, ist, dass er das Herz untersucht hat. Und eigentlich hätte der Patient schon längst tot sein müssen nach dem Herzzustand. Aber irgendwie hat das Herz noch alles versorgt. Ist das eine Annahme, die man heute auch noch so teilen kann? Und beispielsweise fällt mir gerade ein, dass Bypässe, die quasi erst Wochen, Monate vorher verlegt worden, implantiert worden sind, schon wieder zu waren, was eigentlich auch nicht unbedingt hätte immer sein dürfen und müssen. Ist das, was du auch berichten kannst, oder sind das falsche Erinnerungen von mir an die Zeit damals?
Nee, das sind ganz richtige Erinnerungen. Ein tatsächlich überraschendes Momentum ist, wenn man gerade beim Herz die Herzkranzgefäße, also die Gefäße, die das Herz versorgen, aufschneidet. Da hat man so eine ganz, ganz kleine Schere und dann schneidet man entlang. Und das sind ja im Prinzip so kleine, ich sage jetzt mal Rohre, also schlauchähnliche Konfigurationen. Und wenn da Kalkablagerungen drin sind, dann ist das Lumen, also das Rohr, ganz, ganz eng. Und es kann so eng sein, dass ich mit der Schere das nicht mehr aufkriege. Und dann stehe ich da und präpariere und denke mir, das gibt's nicht. Ich kann das nicht aufschneiden, weil das so verklebt ist durch Kalk, durch Ablagerungen. Wie zum Teufel soll da Blut durchfließen, dass es das Herz versorgt? Und makroskopisch sieht man nichts. Also denkst du, das kann nicht sein. Aber das Herz hat ja gestern noch geschlagen. Das heißt, es muss ja hier irgendwas durchgegangen sein. Und das ist tatsächlich sehr faszinierend, wie die Natur sich immer wieder einen Weg bahnt, Organe zu versorgen, und wir als Menschen auch während der Obduktion sagen, also so ganz kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Also das ist ein ganz, ganz richtiges Bild. Und in der Art gibt es immer wieder Überraschungen bei Obduktionen, wo man das, was man sieht, nicht immer ganz so greifen kann und begreifen kann. Das ist ganz richtig.
Sebastian, ich weiß, dass den Peter noch eine ganz spezifische Frage unter den Nägeln brennt. Das hast du mir auf der Fahrt hierhin gesagt. Das werde ich ihn auf jeden Fall fragen.
Ja, mir kommen gerade Zweifel, ob ich das wirklich fragen darf.
Doch, will der unter uns.
Gibt es Tötungen, die tricky zu erkennen sind? Also ich weiß das zum Beispiel mit der weichen Bedeckung. Da wirst du uns sicherlich was zu sagen können, was das bedeutet. Und aber keinen Ratschlag geben, wie man am besten seinen Partner, Onkel, Tante, Erbonkel,
um die Ecke
oder Erbtante ins um Jenseits Willen, befördert.
Nein, natürlich nicht. Bitte keine Anleitung geben.
Das nicht, aber...
Es gibt ja durchaus bekannte Phänomene. Und wenn man jetzt beim Tatort Krankenhaus bleibt, also im Krankenhaus geschehen ist, dann weiß man ja, dass es immer wieder diese sogenannten Todesengel gibt, wo einfach Patientinnen und Patienten zu viel gespritzt wird. Mhm. Also meistens sind es ja irgendwelche Opiate oder zumindest zentraldämpfende Mittel. Und das ist etwas, was natürlich sehr schwierig ist nachzuvollziehen, weil man von außen nichts sieht. Also da wurde ja nicht jemand geschlagen, da wurde nur ein Zugang genutzt, der gelegt ist, also ein peripherer Gefäßzugang, weil die Person hat ja, wenn sie im Krankenhaus ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Zugang gelegt, also weil sie eine Infusion bekommt sozusagen. Und genau das ist das Problem, dass ich dann nur aufgrund eben von einem Verdachtmoment hier eine Untersuchung durchführen kann. Und makromorphologisch, also im Rahmen der Obduktion, sieht man eine Intoxikation, also eine Vergiftung am Gehirn, an den Lungen, an der Harnblase kann man sehen, aber das ist nicht eindeutig. Das heißt, das Einzige, was hier eindeutig gewinnbringend ist, ist die chemisch-toxikologische Untersuchung. Und die muss erstmal angeordnet werden. Das heißt, ich brauche erstmal den Verdachtsmoment, dass hier eine Intoxikation, eine Vergiftung im Raum steht. Das muss angezeigt werden der Staatsanwaltschaft, dann muss die eine Obduktion fordern. Dann führen wir eine Obduktion durch, haben keine greifbare Todesursache und sagen, wir brauchen eine chemisch-toxikologische Untersuchung. Dann kriege ich das raus. Das ist aber das Problem, dass hier viele Schritte entsprechend durchgeführt werden müssen, bis ich überhaupt dahin komme, dass ich sage, Ich glaube, es war eine Intoxikation.
So, da habe ich aber noch eine Anschlussfrage. Kann man das denn immer nachweisen? Man hat doch auch mal von Stoffen gehört, die kann man dann nach kürzester Zeit, wie K.O.-Tropfen oder so weiter, im Blut und im Körper gar nicht mehr nachweisen. Also da könnte dir doch auch was durch die Lappen gehen. Oder kriegt ihr das toxikologisch immer raus?
Die K.O.-Mittel gehen ja deswegen aus dem Blut raus, weil du weiter lebst. Wenn ich dich jetzt mit K.O.-Mitteln umbringe, dann bleiben die im Blut. Das ist ja nur, wird ja nur verstoffwechselt sozusagen.
Ich merke wieder, ich bin die Expertin für die doofen Fragen. Aber die stelle ich am allerliebsten. Und,
nein, um Gottes Willen, es gibt keine doofen Fragen, es gibt so doofe Antworten. Und darüber hinaus muss man sagen, ich finde natürlich nur das Gift, nach dem ich suche. Ich suche im Rahmen der chemisch-toxikologischen Untersuchung im Prinzip nach allen gängigen Drogen- und Medikamentenstoffen. Wenn es jetzt aber was sehr Abstruses ist, was weiß ich, irgendein Schlangengift, irgendein Kugelfischgift oder sonst irgendwas, dann habe ich das in meiner Standarduntersuchung nicht drinnen. Aber ich gehe ja davon aus, dass die Täterin, der Täter, zum einen mal Zugang zum Patienten bekommen muss, ein Motiv hat und die Polizei dann im Rahmen ihrer Ermittlungen vielleicht die Wohnung anschaut und feststellt, oh, die Person hat Kugelfische, die Person hat irgendeine abstruse Schlange oder sonst irgendwas. Und dann, wenn ich dann den Auftrag bekomme und es gesagt wird, können wir dieses Gift nicht mal untersuchen und nach diesem Gift suchen, dann haben wir das Ergebnis. Aber man kann natürlich nicht jedes Gift der Welt sofort untersuchen. Das wäre finanziell und auch vom Aufwand her nicht gerechtfertigt. Also das ist natürlich ein Bereich, wo ich jetzt nicht sage, da ist der perfekte Mord möglich, aber das ist einfach ein problematischer Bereich, sowohl der Untersuchung als auch der Interpretation nachher. Mhm.
Wird der perfekte Mord auch künftig oder vielleicht auch jetzt schon dadurch quasi unmöglich? Und das ist die nächste Frage. Wenn man KI einsetzt, spielt das eine Rolle jetzt schon oder wird das eine größere Rolle spielen künftig in der Rechtsmedizin, die KI?
Also als, sage ich jetzt mal, alter weißer Mann,
ja,
bin ich sehr skeptisch der KI in der Rechtsmedizin dahingehend gegenüber, dass man hier gewisse Abläufe ersetzen will. Eine KI kann super rechnen, kann super Dinge, die automatisiert sind, für uns übernehmen. Aber gerade in der Rechtsmedizin ist die Erfahrung, die Expertise und der richtige Augenmerk in einem bestimmten Fall sehr, sehr wichtig. Und gerade im Rahmen der Obduktion glaube ich nicht, dass die KI hier was übernehmen kann. Und die Problematik meiner Meinung nach ist, dass wir sehr schnell dann darauf vertrauen, dass ein Computer was für uns generiert, das schaut immer richtig aus, weil hat ja ein Computer gemacht. Und wenn da ein Fehler innerhalb des Prozesses ist, dann sieht man das nicht sofort. Und da denke ich, dass möglicherweise, jetzt wenn man vom perfekten Mord spricht oder generell vom Tötungsdelikt, hier was übersehen werden kann, wenn einfach zu viel Vertrauen ist in automatisierte Prozesse.
Also du sagst, Menschen sollten nach wie vor Menschen untersuchen.
Ja, im Prinzip denke ich das schon.
Gibt es irgendwas, was du medizinischem Personal, Ärzten oder vielleicht auch Patienten aus deiner Sicht noch mit auf den Weg geben könntest?
Ja, sehr gerne. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ihr eine Leichenschau im Krankenhaus durchführt und da ein Fragezeichen irgendwo ist und sei es noch so klein, einfach die Rechtsmedizin anrufen. Wir helfen gerne, beziehungsweise auch sich trauen, einen unklaren Tod beziehungsweise einen nicht natürlichen Tod anzukreuzen. Das bedeutet nicht, dass hier irgendein hochkriminalistischer Fall da ist. Das bedeutet nicht, dass ihr im Gefängnis landet. Das bedeutet einfach nur, dass nochmal drauf geschaut wird.
Sebastian, wir freuen uns auf jeden Fall sehr. Wir haben bisher in Tatort Krankenhaus über die Rechtsmedizin gesprochen, dass wir heute mit jemandem von der Rechtsmedizin sprechen konnten. Du hattest sehr spannende Geschichten für uns und tolle Einblicke. Sebastian, deswegen an dieser Stelle ganz herzlichen Dank, dass du heute unser Gast warst bei Tatort Krankenhaus.
Ja, gerne. Es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank auch selbst.
Okay, bis dann. Sebastian. Ciao.
Ciao.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.